Hallo und herzlich willkommen zu Changemaker, dem Podcast für Zukunftsgestalterinnen und Zukunftsgestalter von und mit Gerald Ziegler. Es erwarten Sie inspirierende Gespräche mit Visionären und Vorreiterinnen aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Alles Zukunftsgestalter, die für glückliche und erfüllte Menschen in einer gesunden, enkeltauglichen Arbeitswelt brennen. Unsere heutige Changemakerin,
Christiane Wager. Ja, herzlich willkommen, liebe Christiane Wager. Schön, dass ich heute bei dir sein darf in deinem Büro und dass wir uns gemeinsam Zeit nehmen für ein sicher spannendes Podcastgespräch.
Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich schon sehr.
Ja, ich freue mich auch schon sehr. Du bist eine junge Frau, die mir gegenüber sitzt, die in einem Büro sitzt mit ganz vielen Büchern, mit ganz vielen Studien, auf die wir dann später noch zu sprechen kommen. Zuerst die Frage, mit der ich gerne starte in meinem Podcast: Wer ist denn diese Christiane? Ohne die Bücher und ohne die Studien und ohne das, was sozusagen beruflich rundherum steht.
Wer ist diese Christiane? Eine sehr gute, gar nicht so einfache Frage zu Beginn. Ich glaube, mich hat inspiriert, dass du die Bücher erwähnt hast. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, war ich schon immer. Ich habe einen sehr aufmerksamen Blick auf die Welt, auf die Menschen, wie Menschen zusammenleben. Ich finde das unfassbar spannend und ich bin entsprechend auch sehr einfach zu begeistern. Ich beobachte viel, ich gehe viel hinaus und für mich ist es zum Beispiel auch so, dass ich in Bezug auf Urlaubsziele gar nicht so einen bestimmten Wunsch immer habe, sondern ich schaue mir an, jeden einzelnen Ort und denke mir, alles ist irgendwie spannend, was uns umgibt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt meiner Tätigkeit und meines Seins.
Spannend, ja. Da deckt sich vieles mit meinem. Ich bin auch sehr interessiert an Menschen und an der Welt und an der Entwicklung. Ja, dann freue ich mich schon. Du bist Zukunftsforscherin, so nennst du dich. Und das ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal, wie bist denn du zu diesem Beruf gekommen? Oder wie bist du denn dazu gekommen, genau?
Ich bin dazu gekommen, indem ich erstmal studiert habe, und zwar Germanistik. Ich habe mich schon immer sehr für Literatur interessiert, habe sehr, sehr viel Literatur gelesen, schon als Kind und Jugendliche, indem ich Soziologie studiert habe, eben hier Menschen beobachten, Gesellschaften beobachten und indem ich Mediavistik studiert habe, also Literatur, Leben des Mittelalters. Wie der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin sich sicher denken kann, gibt es damit nicht die klassische Job-Description oder Aussicht.
Okay.
Und deswegen würde ich sagen, war das die Basis dafür, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich damit mache, aber ich habe es erst mal getan, weil es mich wirklich interessiert hat. Und ich war dann mit meinem Studium fertig in München, bin dann nach Wien gekommen, aufgrund der Liebe, aufgrund meines jetzigen Mannes, dem Stefan. Und dann habe ich mich mal umgesehen, was könnte ich tun? Mir hat das Schreiben auch schon immer sehr getaugt. Ich wollte aber nicht in einen klassisch journalistischen oder redaktionellen Beruf. Und bin dann irgendwann bei einer Internetrecherche aufs Zukunftsinstitut gestoßen. Und da hieß es dann, gesellschaftlicher Wandel, Schreiben, Studien, mitentwickeln, beobachten, analysieren. Das hörte sich sehr interessant an. Dann habe ich mich mal beworben und so sind wir dann zusammengekommen. Und auch da, auch als ich angefangen habe, wusste ich eigentlich nicht wirklich, worum es geht. Weil es eben so ein erstmal indifferenter, undifferenzierter Bereich ist. Ich meine, die Zukunft erforschen. Ich glaube, das benötigt immer eine gewisse Erklärung. Und so hat sich das Stück für Stück ergeben, so habe ich mir das Stück für Stück angeeignet, mich dann auch irgendwann selbstständig gemacht und so bin ich in diesem Bereich gelandet tatsächlich.
Spannender Lebenslauf. Sehr geprägt von viel Interesse und so wie ich es höre, auch von einem Leitenlassen von dem, was dich einfach, was dich interessiert und wo du das Gefühl hast, dort könnte meine Energie hingehen.
Du hast es erfasst und das erkennen gar nicht so viele und ich finde das auch oft interessant und lustig, dieses vermeintliche Paradox. Ich setze mich viel mit Zukunft auseinander, aber ich habe nie irgendwie den Masterplan in Bezug auf meine Zukunft, dass ich sage, in 5 Jahren möchte ich da sein oder das und das muss da passieren. Natürlich gibt es Orientierungspunkte, aber ich glaube sehr stark daran, dass man sich leiten lassen kann und sollte und dass sich dann die tollsten Dinge ergeben können.
Das ist jetzt spannend. Jetzt würde ich dich gerne fragen, was ist denn überhaupt Zukunft? Wie interpretierst du denn die Zukunft?
Zukunft ist nie da. Wir gehen immer los Richtung Zukunft, aber kommen immer in der Gegenwart an. Zukunft kann die Zukunft in 5 Minuten sein, in einer Minute. Es kann die Zukunft in 5 Jahren sein oder in 100 Jahren. Deswegen ist es, glaube ich, immer wichtig, das auch für sich zu definieren, von welcher Zukunft reden wir überhaupt. Und ein bisschen abstrakt gesprochen, kann Zukunft ein unfassbar interessanter, facettenreicher Möglichkeitsraum sein. Oder, und ich glaube, das erleben wir dieser Tage sehr häufig, kann Zukunft das Ungewisse per se sein, was es ja auch ist, aber entsprechend unfassbar viel Angst machen. Und dieses Spannungsfeld finde ich wahnsinnig interessant in Bezug auf Einzelpersonen, in Bezug auf Unternehmen, Organisationen, Gesellschaften. Wie orientiere ich mich? An welchem Pol gehe ich eher optimistisch, das ist auch schon sein Wort, dass das vielleicht zu naiv klingt, aber mit einer gewissen Offenheit an die Zukunft dran? Oder lasse ich mich wirklich von der Angst leiten? Ich glaube, Angst ist ein Zukunftsverhinderer. Und verbaue mir oder schließe dadurch automatisch Türen, die vielleicht offen gewesen wäre, weil ich mit meinen Denkmustern, mit meiner Einstellung eben eine gewisse Zukunft verhindere. Und vielleicht abschließend, natürlich gibt es nicht nur diese eine große Zukunft, sondern ich denke, wir sind umgeben von mehreren Zukünften. Heißt nicht, dass wir alles unter Kontrolle haben können und uns jede Zukunft aussuchen können, das glaube ich wiederum nicht. Aber es gibt eben nicht nur die eine und in welche Zukunft wir gehen, in welche wir landen, hängt natürlich von den Schritten ab, die wir in der Gegenwart tun.
Ja, da gibt es ganz viele spannende Themen, die ich gerne einstellen möchte. Mal schauen, was wir in dieser Podcast-Zeit unterbringen. Du hast gesagt, du hast selber keinen Masterplan für deine Zukunft. Aber wenn ich so die Zukunftsforschung mir vornehme, dann habe ich schon das Gefühl, dass die Zukunftsforschung uns erzählt, wir sollten uns einen Masterplan machen, oder liege ich da falsch?
Ja, ich denke, das ist ein sowohl als auch und nicht ein entweder oder. Mhm. Also die Trennung Zukunftsforschung gibt viele Tools, ein gutes Handwerkszeug mit dem man die Zukunft ein bisschen analysieren kann, indem man Signale der Veränderung analysieren kann und indem man auch Muster des Wandels erkennen kann. Und ich glaube, es ist schon sehr gut und wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und das beinhaltet zum Beispiel auch, eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo stehe ich jetzt gerade als Einzelperson, Unternehmen, Gesellschaft? Das gilt immer für alle Mikro-Makro-Ebenen. Und was ist mir wichtig und in welche Richtung möchte ich gehen, könnte ich gehen? Und dass man dann in der Gegenwart wirklich schon auch nächste Schritte festlegt, das ist natürlich auch wichtig. Also ich meine damit nicht, in den Tag hineinzuleben und sich nur passiv leiten zu lassen von den Dingen, die um einen herum passieren. Aber ich denke, es braucht eben diese Balance, die es und dieses Spannungsfeld, das es jeden Tag aufs Neue gilt, auszuhalten, dass ich mir einen gewissen Rahmen, eine gewisse Struktur baue, mit unterschiedlichen Parametern. Das ist, wie gesagt, glaube ich, ein größeres Konstrukt wie die Werteebene. Was sind meine Werte? Was ist mir wichtig? Das ist ein Orientierungspunkt in einer möglichen Zukunft wie ein Leuchtturm. Das ist meine sogenannte Vision, wie auch immer. Da möchte ich hingehen. Und welche Schritte kann ich als nächstes tun? Aber wichtig ist eben, dass ich mich nicht komplett festbeiße und dass mir bewusst ist, dass wir heutzutage, auch das wird so häufig gesagt, aber es stimmt einfach, in einer unfassbar komplexen Welt leben, in der sich die Dinge tatsächlich viel schneller verändern. Und ich glaube, das Wichtigste, eines der wichtigsten Zukunftsassets ist, dass ich adaptiv bin, dass ich mich eben lerne, auch anzupassen und nicht sofort bei jeder externen Veränderung, die ich nicht auf dem Radar hatte, in Panik gerate, stur bei meinem Plan bleibe und einfach so weiter tun. Ich glaube, es braucht dann wirklich ein kluges sowohl als auch.
Das kann ich also auch sehr gut aus meiner Erfahrung unterschreiben. Ich nenne mich ja auch so Zukunftsgestalter. Da liegt ja auch so dieses Gestalten und diese Möglichkeit der Zukunftsausrichtung drinnen. Und ich habe auch in den letzten Monaten und auch Jahren sehr viele Visionsprozesse von Unternehmen begleitet. Weil ich einfach auch sage, wenn wir uns kein Bild oder keine Vorstellung machen, wohin wir uns als Unternehmen oder als Team oder als Gruppe entwickeln wollen, dann kommen wir auch nirgends an. Das heißt also, es braucht jetzt kein konkretes Bild im Sinne von, es sieht dann so und so aus, sondern es braucht so eine Vorstellung, auch eine emotionale Vorstellung, wie wird es sich anfühlen, wie werden wir zusammenarbeiten, was wird sozusagen unser Rahmen sein und unsere Kultur. Aber wenn wir das nicht haben, dann läuft jeder irgendwo hin und die Energien gehen einfach verloren.
Unbedingt. Wenn ich fragen darf, was hast du da für Erfahrungen gemacht in Unternehmen? War das oft herausfordernd, das klarzumachen, oder bist du eh immer in motivierten Kontexten unterwegs?
Naja, ich komme natürlich zu den Unternehmen, die bereit sind, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Also ich komme ja nicht zu Unternehmen, die sagen, nee, Zukunft und Visionen, das brauchen wir alles nicht. Wir sind so gut und so toll und so cool, dass wir das alles nicht brauchen. Sondern das ist, meine Erfahrung ist da schon, dass die Unternehmen und die Unternehmer, Unternehmerinnen grundsätzlich offen sind dafür. Was die andere Seite ist, dass sie sich auf diesen Prozess einlassen. Und du hast von Zukünften gesprochen und das ist auch ein Begriff, der mir immer mehr vertraut wird. Ich habe früher auch immer gesagt, es gibt nur eine Zukunft, aber in der Zwischenzeit denke ich auch, dass jeder Mensch sich sozusagen seine eigene Zukunft kreiert und damit gibt es die Mehrzahl der Zukunft, die Zukünfte. Und sich da, du hast das Adaptivsein gesagt, ich glaube, das wird die große Herausforderung sein, dass wir in unserem Mindset, in unseren Denkweisen so flexibel werden, dass wir immer wieder, und du hast auch von Signalen gesprochen, diese Signale erkennen und entsprechend auch Handlungen setzen. Und nicht immer nur aus der Vergangenheit agieren. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir lernen, die Vergangenheit, die war wichtig, die war gut, das ist okay, aber jetzt heißt es, für das Morgen zu agieren. Und darum ist es wichtig, die vergangenen Bilder zu kennen und die wieder in Frage zu stellen und sich zu öffnen für neue Bilder, neue Vorstellungen.
Fantastisch, das sehe ich genauso. Und was mich immer mehr interessiert, auch in meiner Arbeit, ist, gibt es ein paar Parameter, die zeigen, wie der Mensch eigentlich gedacht ist, wie der Mensch designed ist? Und kann es sein, dass wir in einer Kultur aufgewachsen sind, vielleicht auch wirtschaftlich, als Unternehmen, die dem entgegengearbeitet hat? Auch wenn wir sehr, auch und gerade, weil wir sehr wachstumsorientiert waren, auch und gerade, weil hier in den westlichen Breitengraden es immer bergauf ging, höher, schneller, weiter, Wirtschaftswachstum, es vielleicht dazu geführt hat, dass wir zu sehr auf Sicherheit, auf Planbarkeit aus sind zum Teil noch und dass es eigentlich der Grundidee des Lebens auch widerspricht in gewisser Weise oder auch der Grundidee des Menschseins. Denn ich glaube, in jedem Menschen steckt viel mehr, als man denkt. Und ich glaube, dass so etwas, ich improvisiere es ein bisschen, aber wie der Jagdtrieb. Also ich glaube, wir waren wirklich wohlstandsgesättigt in vieler Hinsicht. Dieses Abenteuerleben auch viel stärker wieder zum Vorschein kommen sollte, weil man dann sich selbst auch wieder aktiviert und selbst auf neue Ideen und kreative Möglichkeiten kommt, wenn man auch etwas gefordert ist. Also wenn du dauernd in der gleichen Suppe schwimmst und alles schön wohltemperiert so weitergeht wie bisher, dann neigt der Mensch nicht dazu, sich zu verändern und dann wird es auch wirklich grundsätzlich langweilig. Ja? Das Leben besteht leider aus Krisen. Natürlich muss man hier auch unterscheiden, nicht jede Krise ist Krise, da gibt es wirklich schlimme Schicksale, das möchte ich gar nicht bestreiten. Aber so ist es nun mal und wie gehen wir damit um? Und ich glaube, dieses ein bisschen Wachwerden gerade war auch nötig.
Und wie erlebst du so, dass wir jetzt wach werden oder sind wir schon am Aufwachen oder sind wir noch die Mehrheit? Ich denke jetzt einmal, was du sagst, das gilt so für Mitteleuropa. Ich denke mal, ganz viele Teile dieser Welt, die leben ganz anders. Weil ob ich jetzt Südamerika nehme oder Afrika nehme oder asiatische Länder nehme, die sind nicht so eingeschlafen in dieser Suppe, wie du beschreibst, da kann ich gut mit. Aber wir in Mitteleuropa, denke ich mal so gerade im Dachraum oder eben auch so, nehmen wir Italien und Frankreich noch dazu, die sind sicher in der Suppe eingeschlafen. Und meine Frage ist, sind wir schon aufgewacht oder sind wir dabei aufzuwachen? Wie erlebst denn du das?
Ja, ich glaube auch in unterschiedlichen Kontexten. Bei Unternehmen merke ich das ganz stark, dass wenn ich in Unternehmen bin, auf Kongressen spreche, dass mir früher zum größten Teil schon auch wohlwollend zugehört wurde, aber das war es dann auch. Also es ist okay, nett, interessante Insights, aber jetzt gehen wir über ins Tagesgeschäft. Und dass jetzt viele Entscheider, Entscheiderinnen wirklich auch zuhören, weil sie merken, oh, es geht tatsächlich nicht mehr so weiter wie bisher. Und was können wir wirklich tun? Also die Ohren sind viel gespitzter. Mhm. Und das nämlich unbedingt war eine ganz andere Grundstimmung. Und auf individueller Ebene denke ich auch, dass uns viele Errungenschaften, die unbestritten da sind, jetzt ein bisschen auf den Kopf fallen in der Dachregion, zum Beispiel in der westlichen Welt, was die immense Individualisierung angeht. Grundsätzlich eine gute Idee, dass jeder sein Leben selbst bestimmen kann, klar. Aber ich glaube, dass das ein wenig zu extrem wurde und dass Dinge wie Familienstrukturen, gemeinschaftliche Strukturen, eben auch im Vergleich zu anderen Ländern, Kulturen, verloren gegangen sind und dass viele jetzt wirklich bemerken, dass es ein Problem ist, gesamtgesellschaftlich und individuell. Und da finde ich es wunderschön und wichtig, auch immer zu schauen, auch demütig zu schauen, wir sind nicht der Nabel der Welt, wenn wir das lange dachten. Ich habe einen super interessanten Vortrag neulich gehört von einem, der globale Befragungen gemacht hat. Und da kam wirklich raus, jetzt grob übersetzt, dass viele Länder in Europa denken, ja, wir wissen schon, wie es geht und wir sollten das den anderen Kontinentenländern auch zeigen und beibringen, aber dass die meisten anderen Länder, Kontinente das eben nicht so sehen. Und da wieder zu überlegen, ja, wir sind bald gekommen, wir haben ja einiges auch an Kulturgut und Traditionen und Werten, die toll sind, die sollten wir auch mit in die Gegenwart und Zukunft nehmen. Aber gibt es nicht auch andere Aspekte in anderen Bereichen, von denen wir von anderen Kulturen, Ländern lernen können? Ich glaube, das wäre jetzt genau der richtige Moment, auch wieder den Blick ein wenig zu öffnen und zu überlegen, was können wir lernen und wie können wir adaptieren.
Ja. Ja, ich möchte auch nochmal auf das zurückkommen, was du gesagt hast, zu dieser Individualisierung, die wir sehr vorangetrieben haben. Und ich glaube auch, dass wir erkennen dürfen, und das spüre ich schon auch so, dass es die Zukunft im Wir liegt. Weil wir alleine oder ich alleine einfach die Themen nicht lösen kann. Und das geht quer durch die gesellschaftliche Schichten, quer durch die unternehmerischen Schichten, diese Komplexität, von der du gesprochen hast, und alle diese Themen, wir können es alleine nicht mehr lösen. Und wir müssen oder wir dürfen jetzt dann lernen, wieder aufeinander zuzugehen und aufeinander zu hören. Das beginnt bei einfachen Dingen, wie man sich begegnet auf der Straße oder in einem Kaffeehaus oder wie auch immer, bis eben zu Familienstrukturen und so weiter. Und auch wie man in Unternehmen zusammenarbeitet.
Ja, unbedingt. Das kann wirklich, also ich versuche das wirklich zu üben, auch in der U-Bahn nicht aufs Handy zu schauen und offen und freundlich durch die Welt zu gehen. Und das hat wirklich einen Impact, das hat einen Einfluss auf die Welt. Ich glaube ganz stark an so Superspreading im Bereich Freundlichkeit, dass das weitergegeben wird. Und um auch auf diese Unternehmensebene zu kommen, ich glaube auch, dass man branchenextern viel stärker zusammenarbeiten sollte, weil da auch neue Ideen entstehen. Es kann wahnsinnig interessant und spannend sein, neue Produkte, neue Dienstleistungen. Aber dass man auch innerhalb einer Branche viel stärker zusammenarbeiten sollte, weil eben der Mitbewerber nicht mehr unbedingt im nächsten Ort liegt, sondern auf einem anderen Kontinent oder in einem ganz anderen Land. Ich glaube, dass hier eine gewisse Zentrierung wieder stattfinden sollte, sodass man gemeinsam stark ist. Auch das sind irgendwie so Buzzwörter, aber sie stimmen. Denn eben Silo-Denken, Silo-Handeln ist passé in dieser komplexen Welt.
Ja, und ich denke auch dieses Konkurrenzdenken so, ich muss den anderen unbedingt vernichten. Weil ich glaube, wir könnten uns ganz viele Beispiele an der Natur nehmen. Da gibt es auch keine Konkurrenz, sondern die Wälder, die Bäume kooperieren auch und jeder darf wachsen. Und ich denke auch, die Unternehmen sollten mehr kooperieren, die Menschen sollten mehr zusammenarbeiten und alle dürfen sich dadurch weiterentwickeln und wachsen.
Richtig.
Und ich kann diese Freundlichkeit gut nachvollziehen. Ich habe das auch immer wieder versucht, ich das wirklich ganz bewusst durch die Stadt zu gehen und alle anzulächeln. Und da bekommst du ganz ein erstauntes, große Augen. Was ist jetzt los? Warum lächelt der? Das ist richtig interessant.
Ja, manche denken, glaube ich, ich bin wahnsinnig. Also ganz ehrlich, das habe ich schon beobachtet in der U-Bahn. Kommt man sich schon komisch vor, wenn man nicht aufs Handy schaut und wenn man lächelt. aber das Risiko muss man eingehen.
Ja, genau. Du sprichst auf deiner Homepage auch noch von gesellschaftlichen Wandel und Lebensräume der Zukunft. Kannst du den Zuhörerinnen auch noch vielleicht zwei, drei Sätze dazu etwas sagen, was du so erwartest? So, also nicht jetzt, wie es konkret sein wird, aber welche Signale nimmst du denn wahr, wie sich der gesellschaftliche Wandel vollziehen wird oder wohin er sich vollziehen wird?
Ja, ich finde erstmal die Verknüpfung sehr interessant, gesellschaftlicher Wandel und Räume, Lebensräume, Raumnutzung, weil das ist auch immer eine Wechselwirkung und der gesellschaftliche Wandel spiegelt sich immer in den Räumen wieder und in der Art, wie wir sie nutzen und andersrum. Und ja, da tut sich unbestritten wahnsinnig viel. Ich habe schon gesagt, durch die Individualisierung hat sich unsere Gesellschaft sehr ausdifferenziert. Also die Lebensläufe sind weniger vorhersehbar als früher, sie sind eben weniger linear als früher, man wechselt häufiger den Job, den Wohnort, den Partner als früher, liegt zum anderen auch daran, dass Menschen einfach immer älter werden. Also da ist einfach viel mehr Lebenszeit da, die man nutzt. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die unterschiedlichsten Bereiche, sei es jetzt das Wohnen, das Grundrisse, Immobilien, Stadtquartiere, aber auch der urbane Lebensraum neu gestaltet werden sollte, um das wiederzuspiegeln. Dass man auch da nicht einfach sagt, okay, jetzt sind die alten Menschen, die tun wir da ins Altersheim, weil es gibt einfach auch sehr viele Phasen des Alters, die viel ausdifferenzierter sind, wo man nicht sagt, okay, wir leben jetzt ewig an einem Ort, dann kommt Altersheim und das war's.
Da sperren wir die Alten.
Da sperren wir die weg. Das ist ein Riesenthema, finde ich so wichtig, dass man da tut sich zum Glück auch mittlerweile etwas, da vielleicht auch wieder die Dinge verknüpft. Es gibt Seniorenresidenzen, Altersheime, die einem Kindergarten angegliedert haben, dass da ein bisschen mehr Leben reinkommt, dass die Kinder auch mal miterleben, ja, es gibt das Alter, es ist nicht alles, es gibt auch den Tod und so weiter. Ich glaube, das haben wir auch sehr stark ausgelagert.
Definitiv.
Lange, ja. Und dann natürlich mit dem großen Treiber der Digitalisierung, das Arbeiten wird dezentraler, hier glaube ich auch ganz stark an ein sowohl als auch statt entweder oder. Natürlich ist das Büro in Zukunft wichtig, wie wir es aber auch gestalten, wie es aussieht, ist wichtig, welche Umgebung ist zuträglich für unsere Arbeit, von welcher Arbeit reden wir, von einer kommunikativen Arbeit, einer Arbeit, in der ich mich eher fokussieren muss, brauche ich andere Ortsumgebungen, aber es wird sicherlich auch viel im Homeoffice in Zukunft gearbeitet, in vielen Bereichen oder an anderen dritten Orten. Das ist, glaube ich, vollkommen klar, dass diese starre Struktur, ich bin an einem Ort, Montag bis Freitag, 9 to 5, das war doch kurz in der Menschheitsgeschichte so, aber das spiegelt eigentlich nicht, glaube ich, der Lebensrealität oder einem gewissen Lebensrhythmus wider. Und da sehen wir schnell, es ändert sich eigentlich fast alles in allen Bereichen im Moment.
Das denke ich auch, dass sich ganz viel verändert im Moment. Es gibt zwar immer wieder die Stimmen, die sagen, ja, was hat sich immer schon viel verändert, aber meine Wahrnehmung ist schon, dass sich jetzt, eben so wie du es auch erzählt hast, eben einfach extrem viel verändert. Und auch diese junge Generation, ja, auch die 68er haben schon versucht, die Welt zu revolutionieren, aber trotzdem glaube ich, dass die Jungen jetzt auch eine ganz neue Lebensphilosophie auch reinbringen und dass wir, die so einige Jahre schon länger auf diesem Planeten unterwegs sind, es auch wirklich lernen dürfen, den Jungen zuzuhören und sie anzusehen und ernst zu nehmen und auch zu schauen, okay, wie können wir es gemeinsam, auch wieder hier in Wir, was können wir gemeinsam voneinander lernen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist wirklich herausfordernd, heutzutage jung zu sein. Und die Dinge verändern sich so massiv, weil die Welt so digital vernetzt ist wie nie zuvor, weil wir so vernetzte Lieferketten haben. Also dieses Gefühl, die Dinge verändern sich, das kann man wissenschaftlich tatsächlich auch belegen. Also da gibt es wirklich Strukturen, die das verdeutlichen und die das ganz logisch machen. Und deswegen, ja, es sind unfassbar herausfordernde Zeiten und auch da von den Jungen lernen, aber auch von den Älteren lernen, sich austauschen, das ist so wichtig.
Ja, du hast zwar gesagt, du hast selbst keinen Masterplan für deine Zukunft, aber ich möchte trotzdem diese provokante Frage noch stellen. Was glaubst du, wird in 10 Jahren sein? Wo wirst du sein in 10 Jahren oder was wird sich in der Gesellschaft verändert haben oder auch in der Wirtschaft? Hast du da irgendwelche Bilder im Kopf, die du da den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen könntest?
Ja, ich denke tatsächlich, dass wir jetzt eben in dieser Umbruchsphase sind und im besten Fall, dass es wirklich gemeinschaftlicher wieder zugeht. Ich möchte hier auch bewusst ein tendenziell positives Zukunftsbild zeichnen, weil ich, egal was passiert, der Meinung bin, dass Hoffnung die beste Freundin der Zukunft ist und dass wir ohne Hoffnung überhaupt nicht erst aufstehen in der Früh. Auch da gibt es Untersuchungen von Menschen mit Depressionen, dass da das Zentrum im Gehirn für die Planung sehr inaktiv ist. Und Planung hat immer etwas mit Mut, Lebensmut zu tun und mit einem Verweis auf die Zukunft und also auch mit Hoffnung. Ja, ich denke, es macht Sinn, dass ich mir überlege, was ich morgen mache, weil ich dran glaube, dass da auch noch irgendwas Gutes passieren kann. Und deswegen, ich glaube, dass jetzt erstmal eine Phase kommt, in der wirklich noch viele Probleme und Herausforderungen da sind, das muss ich unbedingt so sagen, aber dass wir im besten Fall uns wieder auf das Menschsein besinnen, dass wir wirklich überlegen, warum sind wir möglicherweise hier, was ist die Grundidee, da ist wirtschaftliches Wachstum eine gute Sache, dagegen habe ich überhaupt nichts, aber es ist eben nicht nur der Fokus des Lebens, sondern welche anderen Facetten spielen da mit rein und im besten Fall rückt uns das wieder näher zusammen. Das hört sich vielleicht erstmal ein wenig platt an und naiv, aber ich glaube, dass es wirklich ein Urbedürfnis und Grundbedürfnis des Menschen ist, Relevanz zu haben, Sinn zu finden, auch im Kontext, in der Interaktion mit anderen. Und auch da immer die Wissenschaft für die Skeptiker. Auch das ist erwiesen, dass zum Beispiel helfen, den Menschen helfen, dem Nächsten zu helfen, ganz viele positive Auswirkungen auf einen selbst hat und auf das Leben, auf die Gehirnstruktur, auf die Gesundheit. Und das haben wir so ein bisschen verloren. Ich glaube, dass es allen gut täte, wieder auch auf solche Skills, auf solche Punkte zurückzukommen. Und daraus ergibt sich dann schon der Rest. Ja, also das wird dann wirklich auch eine menschenfreundlichere Zukunft.
Schön, das ist ein schönes Bild und ich finde den Ausspruch, die Hoffnung ist der beste Freund in der Zukunft, den finde ich wirklich cool, der ist richtig gut. Kannst du zum Abschluss noch den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht so ein oder zwei Gedanken, Ideen mitgeben, was sie persönlich für sich tun können, dass sie in eine Zukunftsgestaltungsrolle kommen und sich eben nicht dieser Angst und dieser negativen Gedanken, dieser Sorgen und dieser Themen hingeben, sondern dass sie mutig sind, dass sie die Hoffnung haben, dass sie zuversichtlich in die Zukunft sehen. Aber was könnten sie ganz Konkretes tun?
Sich erstmal bewusst machen, dass wir, das ist mein Glaube, meine Überzeugung, dass wir wirklich nur dieses eine Leben haben und dass es schade wäre, sich verrückt machen zu lassen von Medien, von dem Umfeld, wenn Dinge passieren, sondern sich wirklich zu überlegen, was möchte ich mit diesem Leben tun, wie kann ich es sinnvoll einsetzen, möglicherweise auch für andere und dann erstmal loszugehen. Mir hilft es sehr, ich mache das schon immer. Also ich habe ein Tagebuch. Ich habe mit 10 angefangen, Tagebuch zu schreiben. Natürlich nicht durchgängig, aber ich habe das jetzt wieder eingeführt, in der Früh jeden Morgen mir einfach Dinge aufzuschreiben, die mir einfallen. Und da ergeben sich fast automatisch irgendwelche Tagesthemen oder Tagesstrukturen und Ideen auch für meine Zukunft. Und das kann sehr hilfreich sein, zu ordnen und zu sortieren in dieser vogelwilden Zeit, in der so viele Informationen auf uns einprasseln. Und dann denke ich, dass es gut ist, Medien zu konsumieren, um informiert zu sein, aber nicht zu viel, so der Klassiker, dass es gut ist, sich auszutauschen, vielleicht Gleichgesinnte zu finden und zu sagen, ja, ich möchte vielleicht auch im Kleinen etwas in meiner Nachbarschaft oder Ähnliches verändern oder in meinem Leben, ich tausche mich aus. Also ja, nicht zu sehr brüten in der eigenen Suppe wieder und zu sehr Bauchnabelschau betreiben, sondern auch wieder das Scheinwerferlicht auf andere setzen und in den Austausch kommen. Und dann öffnen sich automatisch ganz viele Möglichkeitsräume.
Schön, das ist ein cooler Tipp, den ich auch nur unterstreichen kann, weil ich denke, gerade aus der eigenen Blase oder aus der eigenen Suppe mal rauszuspringen und irgendwo in eine Gegend zu gehen oder sich mit Menschen zu treffen, die ich sonst nicht in meinem Umfeld habe, das eröffnet ganz tolle neue Räume, Gedankenräume, Möglichkeitsräume und so weiter. Das finde ich eine richtig coole Geschichte. Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich wünsche dir und auch allen Unternehmen, die du berätst, eine gute Zukunft, eine erfolgreiche Zukunft, eine erfreuliche Zukunft, eine optimistische und eine hoffnungsvolle Zukunft. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwie in einem Projekt einmal wieder gemeinsam treffen würden. Das würde mich sehr freuen.
Das würde mich auch freuen. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Auch dir eine gute Zukunft.
Danke.
Danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.thechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast@thechangemaker.at. Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.